ja, wie sagt man denn, in festen Arrangements?
Das klingt wie so ein Präsentkorb.
Kaffee und Konsens. Der queere, sexualpädagogische und ehrliche Podcast. Für alle.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kaffee und Konsens, dem Podcast über Feminismus, Sexualität und Perspektiven. Wir treffen uns hier zum gemütlichen Austausch und freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Hallo, hallo auch von
Sonja.
Mir.
Hallo. Hallo Alexander. Wir haben heute einen Gast dabei, du wirst dich gleich auch noch vorstellen.
Ja, moin moin von meiner Seite.
Ihr habt bei Instagram über das Thema der heutigen Folge abgestimmt und es war tatsächlich wirklich sehr knapp. Heute wird es um Körperformen und Vielfalt und über die Frage, inwieweit unser Körpergefühl mit erfüllter Sexualität zusammenhängt, gehen. Und über Queersein im Alltag sprechen wir dann aber nochmal in einer anderen Folge. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren allerersten Gast dabei haben, Alexander Hane. Vorher möchten wir ganz kurz noch was zur letzten Folge sagen.
Genau, ja. Wir hatten uns überlegt, dass es uns wichtig wäre, noch mal kurz drauf einzugehen. Wir hatten ja immer wieder aufgerufen dazu, dass ihr euch uns gerne Input schicken könnt, Kritik, Fragen und so weiter. Wir haben auch ein Statement verfasst zu einem Thema aus der letzten Folge. Und das findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Da haben wir ein Video gemacht zu. Ja, und ansonsten bedanken wir uns auf jeden Fall für die Rückmeldung, für den Input. Das ist mega cool und wir sind so, so dankbar und so happy, dass das alles schon so läuft, oder? Das ist so krass. Ja, das ist wirklich also das hätten wir ja echt nicht gedacht, ne, nach so einer kurzen Zeit. Und das freut uns voll, dass ein Thema, das uns so wichtig ist, euch auch wichtig zu sein scheint.
Alexander, du bist ja auch, so wie ich, Sexualpädagoge, Sonja ist in der Ausbildung noch, und Sexological Bodyworker. Wir haben drei zentrale Fragen an dich. Vielleicht magst du mal erzählen, wer du bist, was du machst und inwieweit Körper in deiner Arbeit eine Rolle spielen.
Ja, vielen Dank. Ne? Also ich bin Alexander Hane, ich nutze das Pronomen er und ja, ich bin Sexualpädagoge, ich bin Sexological Bodyworker und somatischer Begleiter. Ich bin auch Medientechniker, das habe ich irgendwann mal mit Master abgeschlossen vor jetzt, ich kann bald sagen, fast 10 Jahren. Genau, ich lebe in Hamburg und Berlin und arbeite da auch. Also ich bin festangestellt im Bereich sexuelle Bildung auch, beziehungsweise arbeite da gerade für ein Projekt, wo es um sexuelle Gesundheit geht und bin freiberuflich unterwegs, auch als Sexualpädagoge beziehungsweise in der sexuellen Bildung, weil ich auch im Schwerpunkt vor allem mit Erwachsenen und da sage ich selten, dass ich quasi Sexualpädagogik mit Erwachsenen mache, weil so dieser Pädagogik, also Erwachsene wollen meistens nicht so pädagogisiert werden, da haben die einfach keinen Bock drauf, das ist so meine Erfahrung. Und ich bin quasi freiberuflich unterwegs, dass ich ganz viel auch mit, also schon auch sexuelle Bildung mache rund um Prävention, HIV, STIs ist so ein bisschen ein Schwerpunkt, der sich in den letzten Jahren rausgestellt hat und eben Körperwahrnehmung. Und ich arbeite da vor allem mit trans- und nicht-binären oder gender-nicht-konformen Menschen zusammen. Ich bin selber ein Transmann, ich lebe schwul schon viele Jahre auch mittlerweile. Das ist so der eine Teil, den ich mache, wo ich auch Fortbildung gebe und also ne, so Fachkräfteweiterbildung in den Themenbereichen. Und ein anderer Punkt, das weites Feld, in dem ich arbeite, ist eben so die körperliche Spürbegleitung, nenne ich das mal. Ich habe da angefangen in der Gruppenarbeit auch, beziehungsweise, dass ich so vor Sexpartys damals, pre-Corona, als es die noch gab, dass ich vor allem da in so explizit sexuellen Kontexten mit Gruppen gearbeitet habe, mit Erwachsenen natürlich auch. Und die eben quasi denen einen Rahmen gegeben habe, sich auszuprobieren, sich mit sich selber sicher zu fühlen und eben zu schauen, wie kann ich kommunizieren, auf was ich gerade Bock habe. seit einem guten Jahr habe ich auch quasi Einzelbegleitung mit in mein Portfolio aufgenommen in dem Feld, in dem ich arbeite. Abgesehen davon, dass Corona gerade so Live-Gruppenarbeit natürlich erschwert, sage ich mal, ist es so, dass ich eben in der auch in der in so längerfristigen Begleitung mit Leuten bin, die sich also auch in Veränderungsprozessen, in Transitionsprozessen befinden, manche von denen zumindest. Und ich nenne es immer so, dass ich da in so einer somatisch-sexuellen Lernbegleitung bin.
In der Sexualpädagogik-Weiterbildung lernen wir ganz viel dieses Thema, Sexualität ist halt irgendwie alles und in jedem Bereich. Und ich glaube, für Personen, die da nicht so viel Bezug zu haben, ist es vielleicht auch noch spannend zu wissen. Also du hast ja von Sexpartys gesprochen, von also viel im Kontext von Sexualität. Das hat ja nicht zwangsläufig was mit Sexualität als Akt oder so zu tun, sondern es geht ja generell um so ein Körperfeeling, oder? Also wie kann man das, wie ist da so, wie kann das irgendwie erklärt werden, so ein Bezug zwischen dem körperlichen, alltäglichen, wie ich gerade hier einfach so sitze, und dem Begriff so des Jobs quasi. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich fange mal an, ich versuche mal nochmal anders zu erklären. Also ne, klar, gerade in so Gruppenworkshops geht es vor allem natürlich ganz viel um Interaktion, also ne, um ein Ich mit einer anderen oder mit anderen Personen. Und in der Einzelbegleitung geht es vor allem ganz, ganz viel darum, quasi bei sich selber anzufangen, also sich dass ich meinen eigenen Körper spüre, wahrnehme, selber mir meine eigenen Bedürfnisse angucke, wo soll es hingehen mit dem, was ich mit mir erleben möchte oder wie ich mich in Bezug auf Raum, also auf so eine dreidimensionale Wahrnehmung beziehe, wie ich das verstehe. Also das heißt auch, ne, welchen Kontakt quasi zum Boden habe ich, wie bin ich geerdet, wie bin ich gegroundet. Das sind Sachen, wo ich ganz viel mit der Person individuell und dem eigenen Erleben, dem eigenen Spüren beginne und von da aus schrittweise gucke, was möchte die Person erleben, lernen, erforschen. Und auch da Sexualität, also das Ziel ist nie da der Zweier oder der Mehrkontakt mit anderen Leuten, sondern quasi ne, die Intention vielmehr ist eben zu gucken, wie kann ich denn selber mein bester Liebhaber, meine beste Liebhaberin, Liebhaberin werden und sein. Das ist so der Punkt, ne?
Das ist ja in dem Sinne keine Beratung, die du machst, sondern du arbeitest wirklich mit dem Körper der Personen, oder? Also genau, und auch ja in gewisser Weise auch mit deinem Körper, weil du das Ganze begleitest. Und ich habe auch gesehen auf deiner Internetseite, dass du auch ganz viel mit Tanz machst, ne? Was ja auch sehr körperlich ist.
Ich sage da immer auch so, ne, ich bin natürlich immer mit meinem eigenen Körper mit dabei, vor allem als Resonanzraum, als auch rahmengebend, als koregulierend, sage ich mal. Und jetzt in der Einzelbegleitung ist es vor allem auch so, dass es die Möglichkeit gibt, quasi meine Hände mit als Spürfläche zur Verfügung zu haben. Das heißt, ich arbeite mit einer unidirektionalen Berührung. Also es ist auch so, dass ich in den Einzelbegleitungen auch die ganze Zeit bekleidet bin zum Beispiel. Und die KlientInnen, die zu mir kommen, haben die Möglichkeit, mit Nacktheit zu experimentieren, zu arbeiten, das zu erforschen. Und die Berührung ist immer in eine Richtung. Also, dass ich die KlientIn berühre, und da ist eben auch, gibt es auch die Möglichkeit in der Hands-on-Arbeit auch mit ganz praktischer, handfester Erregung und Lust zu arbeiten, so dass ich auch eben mit Genital- und Analberührung arbeite, wenn die Personen da was zu erforschen wollen.
Ist es dann so ein bisschen Tantra-ähnlich? Also, wenn du sagst, du arbeitest quasi auch an der Person, ne, man kennt das ja so aus diesen Tantra- Übungen, dass da wirklich die Person sehr im Fokus steht und dass es da auch um so ein besonderes Erleben, Spüren, Lustempfinden auch geht. Ist das ähnlich? Also ist das vergleichbar?
Es hat viele Überschneidungen auf jeden Fall. Es gibt aber so von der Rahmung her Unterschiede. Also im Tantra ist es ja so, dass es auch, dass die Person, die die Tantra-Session anbietet, auch selber nackt sein kann und es da ganz viel um das, um quasi ein Miteinander geht auch. Und das ist was so in der quasi für die Methoden, für die ich mich entschieden habe zu arbeiten, wirklich so, dass die Person und das, was die Person lernen möchte, im Vordergrund steht. Und ich als Person, natürlich bin ich mit meinem Körper anwesend, völlig logisch. Und ich nutze meinen Körper und meine Hände und vielleicht die Unterarme auch, um die Person zu berühren. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mich immer an dem, was die Person selber lernen und erforschen möchte, orientiere. Also auch so, dass in den Vorgesprächen, die es dann pro Session immer gibt, ist es so das Konzept da, eine Intention und einen Fokus zu setzen, an dem dann wo dann auch während der Bodywork-Phase immer wieder zurückgekehrt werden kann. Und es geht wirklich um das Tempo der KlientInnen, die zu mir kommen, und ich gebe da, also ich gebe den Rahmen und klar gebe ich auch Vorschläge, und ich habe meine Methoden und mein Portfolio, mein Werkzeugkasten so ungefähr, den ich mitbringe, aber es geht immer darum, was möchte die Person lernen. Da nehme ich sie nicht aus der Verantwortung. Das ist halt auch ein ganz, also das ist auch quasi da selbstverantwortlich für sich zu sein, in dem das eigene Tempo kennenzulernen, wann möchte ich was ausprobieren, immer ganz viel Nähe und Distanz, immer wieder neu entscheiden, möchte ich ein Stück näher, also ein Stück mehr Nähe erleben oder mehr Distanz wieder erleben, das gemeinsam, nicht gemeinsam herauszufinden, aber das ist etwas, was quasi, wo ich den Rahmen für gebe, dass die Person das lernen und ausprobieren kann. In einer großen Neutralität auch, wo ich zu der Person stehe letztlich.
Voll spannend. Also ich stelle mir das mega krass vor. Ich merke, dass, während du das erzählst, ich das total schön finde und ich aber auch in mir drin so eine Sache ist, die sagt so, wenn ich mir vorstelle, so, also Nähe, ich habe ein Problem mit Nähe manchmal. Auch so Friends von mir wissen, okay, Sonja ist jetzt nicht die Person, die man immer gleich umarmt und die so, also die kraulen sich zum Beispiel auch super oft und ich bin dann so, die dann, dein Fuß berührt mich.
Sonja, das wusste ich noch gar nicht und ich habe dir doch, ja. Ich hab dir doch vor ein paar Tagen geschrieben, wie schade es ist, dass wir uns nicht drücken können, wenn du am Montag nach Köln kommst.
Ja, und ich habe aber, ich finde das voll spannend, was da gerade bei mir passiert, weil ich zum Beispiel... Ein früherer Teil von mir hätte direkt geschrieben, Debo, ich bin übrigens die Person, die nicht gerne gedrückt wird. Aber ich merke mittlerweile, dass ich das manchmal sogar mag und dass in mir aber sich was so gefestigt hat, das sagt, nee, ich bin die Person, wenn dein Fuß mich berührt, dann kriege ich eine Krise. Also nicht wegen dem Fuß, sondern wegen dem Kontakt. Und da halt aber merke, okay, ich will da so ein bisschen Veränderung reinbringen. Und ich finde es mega spannend, wenn du das so erzählst, was das mit mir macht, dass es für mich halt klingt wie sowas total Gigantisches, auch so ein bisschen was... auf eine, also für mich gefühlt so was Spirituelles, wo ich sage, nee, also damit kann ich nichts anfangen, für mich persönlich. Und dann aber direkt merke so, ich glaube, das wäre richtig gut für mich.
Was findest du da so spannend bei, mal direkt zurückgefragt?
Mir vorzustellen, dass ich jetzt quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Klientin wäre und ich dann mir vorstellen müsste, dir mich so zu öffnen quasi in dem Moment über so eine körperliche Ebene und dann gleichzeitig aber merke, dass es, glaube ich, total reichhaltig für mich wäre.
Ich finde, was ich halt da echt so spannend finde, ist es wirklich auch so eine, durch das Machen, also durch die sehr konkrete Handlungsebene und das Erleben und wirklich, ne, sind die Körperwahrnehmung auf Handlungsebene, dass die im Vordergrund steht, ne, immer für die Person passend, also ne, für dich passend dosiert nach deinem Tempo. Aber es ist wirklich etwas da, ja, wie soll ich sagen, ich kann mich da hinter meiner Körperwahrnehmung und so, ich kann mich da nicht verstecken einfach, ne? Also das ist auch etwas, das, also ne, wenn ich selber Sessions nehme und das ist so in my face einfach, was da passiert, und das ist der Teil, auf den ich so Bock habe.
Und es ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass es auch natürlich körperliche Reaktionen gibt, ne? Also man ist vielleicht auch nervös, das kann man dann irgendwie auch nicht so gut verstecken, wie in einem einfachen Gespräch oder so, sondern da herrscht ja auch ganz viel Sensibilität und Empathie. Und wahrscheinlich geht es ja auch genau darum, zu gucken, was ne, gerade gespürt wird. Wieso ist da eine Nervosität? Ne?
Ja, es ist vor allem auch so eine, ja, wie fühlt sich denn die Nervosität genau an, ne? Und was brauchst du jetzt gerade für dich, um da etwas dran zu verändern? Ne? Und wie kann ich als Practitioner dich darin begleiten, da für dich einen passenden Schritt zu finden?
Was sind denn so die Gründe oder Wünsche von Menschen, die mit denen du arbeitest? Also was erhoffen die sich durch die Arbeit mit dir?
Es ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich, ganz, ganz, also ne, vielfältig, jetzt nach wie überraschend, ne? also vor allem wirklich auch sich selbst und den eigenen Körper besser kennenzulernen, die eigenen Reaktionen besser kennenzulernen und in einem Rahmen, bei dem es in Anführungszeichen um nichts geht, weil wir eine ganz klare, abgesprochene, ja auch Nähe oder Distanz zeitlichen Umfang haben und auch auf der Beziehungsebene das, ne, die Aufgabe ist völlig geklärt. Die Person hat die Möglichkeit, sich 2,5-3 Stunden in einer Einzelbegleitung nur auf sich selber zu konzentrieren und ich begleite darin. Das ist der Rahmen. So, und das bringt für viele einfach ganz viel Erleichterung, sich nicht auch um die andere Person zu kümmern oder den Fokus auf der anderen Person zu haben. Oh, ist das gerade irgendwie, ne, vielleicht auch gefällt der das oder gibt es irgendwie überhaupt, ich muss auch etwas zurückgeben oder dialogisch so ungefähr, sondern die Ruhe zu haben, die Ruhe nutzen zu können, sich nur mit sich selber zu beschäftigen in einem klaren Rahmen. Es geht auch um einen Kennenlernen des Körpers, also wie ist meine Anatomie, ne, wie sind Zusammenhänge im Körper, wie sind Zusammenhänge von der Atmung, wie erlebe ich das? Und klar auch, je nachdem, wie viel Sexualität oder Lust oder Erregung erforscht werden möchte, ist das auch ein Thema, wie, ne, so konkret, wie ist denn meine Erregungsanatomie, wie sehen meine Genitalien aus, wie benenne ich die, wie möchte ich die benennen, wie fühlt sich das an, wenn ich die selber berühre, wie fühlt sich das an, wenn eine andere Person die berührt und wie frage ich danach nach einer bestimmten Berührung zum Beispiel, die ich gerne ausprobieren möchte. Also wenn ich jetzt mal aus so einer Klientenperspektive spreche, ist ein Aspekt, den viele Leute beschreiben, auch zu lernen, zu fragen, berührt zu werden. Also im Sinne von, bitte berühre mich am Oberschenkel mit einer streichenden Bewegung vom Knie zum Becken und das ganz langsam und mit ganz viel Druck aber. Da wirklich nach zu fragen, berührt zu werden auf eine Art, die für mich als Klient, aus Klientenperspektive stimmig ist. Und das zu erforschen. Ah, okay, nee, die Berührung war es nicht, aber was, ne, was kann denn daran verändert werden, dass es stimmiger wird? Ne? Und da geht es nicht unbedingt um ein maximales Lusterleben. Das kann auch ein Thema sein. Hey, ich möchte einfach richtig voll in meine Erregung gehen und habe da total Bock drauf, das zu erleben. Super Sache, auf jeden Fall. Und aber auch generell zu fragen, ne, so unterschiedliche, ja, so Berührungsqualitäten zu erforschen, zu gucken, wie fühlt sich das an, wovon will ich mehr, wovon will ich weniger. Und in der Arbeit ist es wirklich auch so, dass dieses quasi das Spüren und das Verbalisieren, also das Spüren und das quasi gleichzeitige darüber reden, ein ganz wichtiger Punkt ist. So, um das im Hier und Jetzt und in der Präsenz zu halten auch einerseits. Und andererseits ist es dann, wenn ich jetzt aus der Practitioner-Rolle spreche, auch dann meine Aufgabe zu gucken, okay, wie kann ich unterstützen, dass die Person eben zu der zum Beispiel jetzt noch passenderen Berührung kommt. Ne, dass ich frage, gibt es etwas, was ich an der Berührung verändern soll? Mehr Druck oder weniger Druck oder langsam oder schneller als Beispiel? Und das auch so, wie wir jetzt miteinander sprechen, würde ich auch mit der Klientin-Person auch sprechen, während ich die Person berühre. Also ein ganz reguläres Gespräch, es ist ein ganz sachlicher, ganz nüchterner Rahmen auch. Mhm.
Super, super spannend. Mir sind Menschen auch immer grundsätzlich sympathisch, die mehr über sich selbst erfahren möchten. Das finde ich immer grundsätzlich ist irgendwie so eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Also es ist ja zum Beispiel in der SexualpädagogInnen-Ausbildung ist ja auch Biografiearbeit und ne, generell alle beraterischen Tätigkeiten erfordern ja so eine sehr starke, kontinuierliche Auseinandersetzung mit sich selbst auch.
Voll, ja.
Finde ich super, super gut und auch natürlich sehr wichtig. Und mir sind Menschen, die sowas für sich nutzen, immer irgendwie sehr sympathisch, weil ich denke, die haben Bock, sich selbst besser kennenzulernen. Was kann es Besseres geben so, ne? Also das finde ich irgendwie cool.
Warum ist es überhaupt so schwer generell, wir denken vielleicht auch performen zu müssen oder das hat so ein, dass so schnell weg ist der Fokus von dem Präsenzgedanken im Hier und Jetzt bei mir, meinen Körper zu spüren?
Ja, ich bin ja auch immer wieder quasi vom Alltag erschrocken, in was für einer körperfeindlichen Welt ich eigentlich lebe. So, dass auch in ganz vielen Bereichen, vor allem rund um Arbeit, gerade wenn es auch so Computerarbeit ist oder sowas, ne, oder das 1 Milliardenste Online-Meeting, insbesondere zur Zeit. Also, ja, ich würde sagen, es ist also, ne, alles kann beeinflussen, wie ich mich erlebe, was ich für eine Körperwahrnehmung habe. Das heißt zum einen, also, ne, klar, immer, also, ne, ich könnte es ganz viel biografisch sagen, ne, wie bist du aufgewachsen, was hast du da gelernt, bla, 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 bla. Ich gucke aber lieber in das Hier und Heute und in das Morgen und natürlich berücksichtige ich, was halt irgendwie im Gestern und Vorgestern war. Natürlich prägt es das Hier und Jetzt, völlig logisch. Aber ich möchte den Lernprozess bis heute anerkennen, so, ne, was. Nicht nur so, okay, du hattest irgendwie, hast bestimmte Sachen gelernt früher, die haben dich geprägt, das ist selbstverständlich. Aber die Frage ist einfach nur, was hast du denn seitdem gelernt, deinen Körper wahrzunehmen und womit hast du dich bisher alles beschäftigt mit dem Körper? So, und ich finde da so einen Ansatz total gut, mir so auf den Alltag bezogene Kreisläufe anzuschauen. Also, ne, so einen Kreislauf im Sinne von, hab ich auf der Kette, was ein guter Tag-Nacht-Rhythmus für mich ist? Wie kann ich gut ruhen? Wie kann ich gut in Aktivität kommen? Ist das ausbalanciert? Oder auch, kriege ich mit, wann habe ich Hunger, wann habe ich Durst? Und auch, ne, auf was habe ich Hunger? Was möchte ich gerne irgendwie schmecken? Was möchte ich für Texturen haben? Und. Andere Körperkreisläufe, wann bin ich voll, wann bin ich leer, so ungefähr. Ne? Und das immer wieder für sich auszubalancieren. Ne? Wann brauche ich eher Wärme, brauche ich eher Kälte? Ist meine Kleidung bequem, in der ich mich gerade befinde oder engt mich die ein? Und das erfüllt gerade eine Aufgabe, wie wenn Menschen einen Binder tragen, um ein flaches Brustprofil zu haben. Das kann eine völlig gewünschte, gewollte Wirkung sein und dann wird in Kauf genommen eben, dass der Brustkorb und die Atmung irgendwie eingeschränkt wird und gibt es da immer wieder auch, ich sag jetzt mal, Pausen oder Abwechslung von. So, und ja, ich denke mir auch immer, also, ne, also es ist ja im Grunde ist wirklich alles beeinflusst so die Körperwahrnehmung. Ja, finde ich für mich das richtige Maß, mich zu bewegen, sei es Sport, sei es kreative Bewegung. Ne? Du hattest ja den Tanz auch angesprochen und da ist vor allem so, ne, dieses in einem Rahmen, der nutzbar ist, kann ich da ganz so frei mich bewegen, wie ich das gerade möchte. Ne? Mit innerhalb meiner eigenen Limitierung natürlich.
Ich finde es voll mutig, wenn Personen sich damit auseinandersetzen. Ne? Also ich sage irgendwie immer, dass sowas ja nicht linear ist und dass es Tage gibt, an denen ich vielleicht spüren kann, oh, jetzt habe ich das Bedürfnis, mich hinzulegen, spazieren zu gehen, was zu essen oder, ne, was du gerade so erzählt hast. Und dann gibt es ja safe auch Tage, an denen das überhaupt nicht funktioniert irgendwie. Und dann, also ich finde es immer wieder mutig, da so einen Schritt auf sich zuzumachen, weil also dieser Blick auf mich und tatsächlich mich und nicht das um mich, also was um mich drum ist, das ist, also ich glaube, das erfordert total viel Mut und total viel Kraft in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in diesen sozialen Strukturen zum einen, die mir halt, seit ich, keine Ahnung, wahrnehmen kann, sagen, dass ich mich perfektionieren muss oder so und so sein muss, aber halt auch in Diskriminierungsstrukturen, ne, dass ich versuche, auf mich zu achten, auch wenn ich weiß, dass sobald ich die Tür verlasse, also nicht ich jetzt persönlich, sondern Personen, halt auch strukturelle Diskriminierung erfahren können. Ne? Also ich finde das voll mutig und das muss auch nicht perfekt funktionieren, sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, und ich glaube, gerne. Also die Erwartungshaltung ist ja immer sehr hoch. Also ne, man will immer irgendwie so optimiert sein, man will am möglichst seinen Körper lieben. So. Das ist ja so eine krass hohe Erwartung, die man so an sich selbst stellt. Wie soll das funktionieren? Also ich habe das oft mit Jugendlichen, ist das immer ein Thema, ne? Also gerade auch so Instagram, das steht so hoch im Kurs, dieses, ja, aber es sehen immer alle toll aus und ich will auch so aussehen und die ständigen Vergleiche, das ist ja so kräftezehrend auch und da arbeite ich ganz viel auch immer, ja, aber stellt euch doch mal vor, dass diese Leute, die so toll aussehen auf Instagram, die haben auch Leute, die für die auch toll aussehen und die vergleichen sich auch mit denen und so und das ist irgendwie, finde ich, immer so ein Ziel, was so unerreichbar scheint, diese Erwartung zu erfüllen, möglichst optimierte Dasein, ja.
Ja, voll, vor allem gerade irgendwie, ne, mit Social Media ist das ja alles auch ganz, ganz visuell. Es prasseln viele Bilder auf mich ein, jeden Tag. Und ich sehe ja quasi nur das fertige Produkt davon, also das fertige Bild und ich sehe gar nicht den Hintergrund und den Aufwand auch, den das bedeutet, da irgendwie den zu machen, keine Ahnung, ne, das Licht und irgendwie die Kamera und wie muss ich mich hinstellen, keine Ahnung. Es ist keine Abbildung des Alltags und der Realität. Und das ist also ne, gerade auch mit Jugendlichen sowas wie, ne, ich vergleiche das manchmal sowas wie, wenn es um auch das Entdecken der eigenen Sexualität geht und ne, so den Vergleich, du lernst Auto fahren und hast aber die ganze Zeit nur irgendwelche Transformer-Filme im Kopf und irgendwie siehst dann Autos, die sich irgendwie ne, transformieren können oder die schnelle Rennen fahren und dann fliegen können und so weiter und dann stehst du irgendwie in Hamburg auf der an der Kreuzung und es ist halt alles überhaupt nicht aufregend, ne? Und da was ich mir vorstelle, wie es ist und wie dann so der, ne, der Alltag, der so das Pragmatische, wie fühlt sich es denn jetzt an und wie ist es so die allermeiste Zeit einfach, das weicht stark voneinander ab. Mhm. Und so, und das ist immer einem fernen Ziel hinterher zu eifern, hinterherlaufen zu wollen und zu vergessen, was ich denn jetzt gerade spüre oder auch was ich selber möchte, ist so, ne, ist so ein Punkt, der ja so zwei Perspektiven aufmacht. Und da geht es mir gar nicht darum, ne, auch diese, ne, auch die Körperwahrnehmung und ne, zu gucken, wie sie meine Bedürfnisse danach handeln können, die kommunizieren können und so. Der Anlass davon ist nicht in eine Selbstoptimierung und in so eine neoliberale Verwertungsspirale sich einzuklinken. Das finde ich auch total scheiße. So. Das ist so ein bisschen das, ja, was ich da wichtig finde, ne, wirklich herauszufinden, was will ich denn selber?
Ja, wir sind ja in unserem Kontext ja auch irgendwie im queer-feministischen Rahmen, queeren Rahmen so. Und es ist ja wirklich auch so, dass gerade ja, queere Körper ja auch von strukturellen Diskriminierungen irgendwie ja sehr stark betroffen sind. Also das ist was mir auch in den Vorbereitungen nochmal so krass aufgefallen ist, dass halt in Medien, also es ging da ganz viel nochmal um Body Positivity, da reden wir, glaube ich, später ja noch gern, also würde ich gern später noch drüber quatschen, aber da ist mir wieder aufgefallen, es geht dann halt um so Themen wie, mag ich meine Hautstruktur, mag ich irgendwelche Röllchen an meinem Körper, also Sachen, wo es natürlich auch voll in Ordnung ist, wenn eine Person damit struggelt, ne, also das ist, will ich der Person gar nicht absprechen, aber gerade auch nochmal im Kontext deiner Arbeit, finde ich das halt auch voll spannend, was natürlich kann ich versuchen, auf mich zu hören, aber wie kann ich das denn auch anwenden in einem Alltag, der mich mit meinem Körper quasi mit einbezieht und das zum Beispiel auch gesprochen für mehrgewichtige Personen, die in bestimmte Lokale nicht gehen können oder die strugglen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und so weiter. Also wie kann ich das denn adaptieren, also anwenden irgendwie aus diesem, okay, ich weiß jetzt, ich habe heute Bedürfnis nach das und nach dem und so, aber wie kann ich das denn in der Welt, was kann ich damit anfangen in der Welt, die mich ausschließt, so, weißt du, was ich meine?
Ja, ich meine, klar, ne, das Leben in einer vulnerablen Position, also nicht Teil von Mehrheitsgesellschaft zu sein, ist wahnsinnig anstrengend. So, und deswegen, also ne, ich erlebe diese Anstrengung auch und deswegen quasi ist mein privates Anliegen, und das spiegelt sich auch in meiner Arbeit wieder, eben zu gucken, dass ich mir all die Freiräume, die ich selber habe, nutzbar und zugänglich machen möchte. So, ich komme trotzdem nicht raus aus der Minderheitenstressspirale, so ungefähr, und habe da auch kein Patentrezept für alle, weil eben, ne, ich eine Sicht auf meinen eigenen Körper habe, meine Selbstwahrnehmung, ja, logisch. Mhm. Und dann gibt es natürlich, ne, das Ganze aber das Ganze ist in Interaktion mit der Fremdwahrnehmung, ne? Und wenn ich in einer Welt lebe, wo ich rausgehe, die mir permanent ein anderes Fremdbild widerspiegelt, als mein Selbstbild ist, dann ist es genau der Punkt, der einfach richtig Stress macht. Absolut.
Mhm. Ja, und die Fremdwahrnehmung können wir ja selbst nicht ändern, ne? Also das, da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Also natürlich können wir uns aktivistisch dafür einsetzen, dass natürlich Medien andere Sachen abbilden und so, aber ich meine, das ist ja ein Prozess und da sind wir ja auch noch lange nicht, ne? Und ja, klar, da muss ich ja auch erstmal bei mir selber anfangen und das ist echt ein schwieriger Weg irgendwie, ne? Also.
Ja, voll.
Ja, ich meine, das ist ein schmaler Grat so ungefähr, ne? Weil, also ich stimme euch total zu, dass ich in keiner Weise frei bin von der Fremdwahrnehmung. Und ne, ich eben auch nicht sagen möchte, hey, naja, ich kann halt nur mein eigenes Verhalten und meine eigene Sicht der Dinge, der Welt oder die eigene Sicht auf meinen Körper beeinflussen und habe da die Verantwortung für. Im Sinne von einerseits habe ich das und andererseits bin ich nicht bereit, mir den ganzen Bullshit von draußen die ganze Zeit reinzuziehen. So, ne? Das und in dem Spannungsfeld bin ich einfach. Und weil ich es schwierig finde, gesellschaftliche Strukturen zu verändern mit einem schnellen Erfolg, einer schnellen Veränderung. Das sind einfach auch der Aktivismus und so, Inklusion in Strukturen, das sind nach mehreren Jahren ist mal ein Schritt getan und der soll dann auch noch gefeiert werden, wo ich mir denke, gut, das war jetzt so viel Arbeit für einen kleinen Schritt. So. Und andererseits ist es halt so, dass ich ja trotzdem, ich habe ja meinen Körper jeden Tag, ne? Und mit dem dann einen guten, liebevollen Austausch finden, das ist der Teil, wo ich ja selber was für mich tun kann. Ne? Und dass sich das irgendwie die Waage hält mit einer strukturellen Veränderung. Mhm. So.
Was würdest du denn sagen, was macht unser Körpergefühl mit Sexualität? Also ich bin zum Beispiel gar kein Fan von diesem Spruch, du musst dich erst selbst lieben, damit du andere lieben kannst. Ne, das wird ja oft gesagt so. Ich finde, das ist Bullshit, weil es ja auch Personen gibt, die aus dem Grund, Bestätigung zu bekommen, zum Beispiel Sex haben, die sich vielleicht nicht so gut finden, aber die das dann für sich brauchen und nutzen, so, ne? Also, und in Bezug auf Masturbation oder so, gibt's ja auch Personen, die das für sich nutzen, um sich besser zu fühlen. Deshalb bin ich immer nicht so Fan von dieser Haltung. Wie denkst du darüber? Also, was meinst du, inwiefern spielt unser Körpergefühl eine Rolle, wenn es um Sexualität geht?
Ich würde sagen, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, so klar. Also insofern quasi kann ich meinen Körper wahrnehmen. Also ne, auch wenn es dann um intensivere sowohl Emotionen als auch konkretes Erleben wie einen erhöhten Herzschlag und eine stärkere Durchblutung und schnellere Atmung und eine Aufregung im Körper, eine andere Körperspannung von den Muskeln her, kann ich das wahrnehmen und kann ich das auch vielleicht sogar tolerieren und dann für mich nutzen, so wie ich das möchte, ne? Oder bin ich auch mit der Art der Körperwahrnehmung ein Stück weit schon auch überfordert, so ungefähr? Ne, welchen Zugang habe ich dazu? Und dann bin ich in der Lage, das zu, ja, ich würde immer sagen, ne, zu regulieren. Ohne, also regulieren eher nicht hin zu einem bestimmten Zielzustand, sondern regulieren im Sinne von, bin ich in der Lage, das zu gestalten, so wie das für mich oder auch für die Situation passend ist. Und das ist dann so die Sache, dass quasi, ne, kenne ich meine Körperwahrnehmung und meine Körperreaktion und weiß ich, worauf ich Bock habe. Das ist für mich an der Stelle nochmal was anderes als, oh ja, lieb doch deinen Körper, so ungefähr, oder lieb erst dich und dann die anderen, so, ne, das ist, schätze mal, das ist so die, eine Interpretation, mit der ich was anfangen könnte, wäre, kenne deine Reaktionen und finde einen Weg, die für andere dann auch quasi zugänglich zu machen, also deine Bedürfnisse für andere mit auch zugänglich machen in dem Dialog der Sexualität, ne, aus welchem Grund Leute auch immer Sex miteinander haben.
Also kenne die Bedürfnisse und erkenne sie an. So, das ist irgendwie auch was mir da immer wieder im Kopf ist, so dieses Lustding im Sinne von, also auch ein Performance-Druck irgendwie, dass ich halt denke, ich muss das ja so und so spüren, ich muss immer auf so einem Level sein, in Paarbeziehungen oder generell in festen Arrangements.
Das klingt wie so ein Präsentkorb.
Ja. Also quasi, wenn ich mit einer oder mehreren Personen immer wieder in dieser Konstellation bin, dass ich dann halt irgendwann denke, ich muss das doch jetzt irgendwie so und so hinbekommen und da halt auch dann irgendwie zu peilen, dass es voll okay ist, wenn es so und so ist. Also ich weiß ganz genau, dass das was ist, was mich, wenn ich so Dinge gegoogelt habe oder mir selber Podcasts angehört habe, für mich immer ganz wichtig war, so, ist es okay, dass ich nur so und so viel Lust habe, oder ist es auch vielleicht andersrum dann okay, dass ich so und so viel Lust habe, oder ist es okay, dass ich das mag oder das nicht mag? Erstmal für mich zu verstehen, dass es alles so da ist und da sein darf. Jetzt bin ich wieder bei meinem liebsten Satz, es darf alles sein, verdammt.
Ja, aber ich finde, das ist wirklich ein ganz zentraler Satz tatsächlich auch, ne? So das, und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch, wo ich dachte so, ey, wow, shit, was für ein Druck einfach, ne? Was für ein Stress, da einer Performance hinterher zu laufen, die, wo gar nicht klar ist, also ist das dann eigentlich mein Wunsch auch, worauf ich Bock habe, ne? Und tatsächlich irgendwie, ne, alles darf sein, so in dem, ich sag mal, in dem individuellen, im Sinne von 1:1 Kontakt, ne, alles darf sein, von hart bis zart, alle Kings, alles, von allem so viel, von allem so wenig, wie das passend ist für die Person, ne, das darf alles sein. Das ist dann klar, ne, gesellschaftlich viele Dinge noch nicht so in der Mehrheit, in der Mitte angekommen sind und souverän besprechbar sind, das ist auch eine Situation einfach, die ist da.
Ja, und da ist ja auch tatsächlich, finde ich, auch immer diese zentrale Frage, was du auch gerade schon angedeutet hast, ist das mein Wunsch? Will ich das wirklich? Oder will ich das, weil mir das suggeriert wird? Oder weil ich denke, ich soll das wollen? Und das betrifft ja alle Bereiche. Das betrifft Sexualität, das betrifft vielleicht eine bestimmte Körperform, ein bestimmtes Gewicht. Also will ich jetzt wirklich abnehmen, weil ich das möchte und weil es mir damit besser geht? Oder will ich das nur, damit ich gesellschaftlich akzeptierter bin? So, das ist ja irgendwie, oder das kann man, ich kann da ein Lied von singen, ne? Oder rasiere ich mir die Beine, weil das gesellschaftlich akzeptierter ist oder weil ich es wirklich schöner finde? Und es ist alles okay, ne? Es ist alles cool, aber es ist halt eben wichtig, dass man das reflektiert und dass man sich überlegt, warum rasiere ich mir denn seit, keine Ahnung, 10, 20 Jahren jeden zweiten Tag die Beine? Ich mache das nicht, ne, um Gottes Willen, aber warum ist das so? Weil ich das wirklich will? Also ist mir das wert? Oder mache ich das, weil ich denke, dass das schöner ankommt, besser ankommt, weil man es halt so machen soll?
Ja, also auch generell Nein zu sagen, ne? Also wann sage ich Nein? Also jetzt bin ich bin 25 und als ich 14 war, so die erste Beziehung, da waren halt, also es war meine erste längere Beziehung und da war halt zum Beispiel für mich überhaupt nicht bewusst, dass es nicht okay ist, dass ich nicht Nein gesagt habe, so, ne? Also ich habe es nicht besser gewusst und wie du eben auch schon gesagt hast, Debo, es ist okay, wenn ich das nicht schaffe, so, ne? Also es ist dann kein Vorwurf an mich, aber es ist so spannend auch zu sehen, dass ich und so traurig zu sehen, dass ich halt gedacht habe, dass ich muss oder ich darf nicht Nein sagen, weil ich dann halt auch mit den Folgen umgehen muss. Und das war schlimmer für mich, als dass ich Nein sagen konnte. Und das geht ja im Alltäglichen, dass ich mich frage, okay, bin ich zu zart für Personen, also bin ich zu sensibel für Personen, darf ich das sein oder nerve ich dann Leute? Das geht halt weiter. Da mein Bedürfnis zu spüren, so ich bin soft und das ist okay und das darf ich sein und das darf ich ausprobieren, das dann aber halt auch in so einem körperlichen Kontext zu haben, im Sinne von, muss ich jetzt das machen? Da kann ich halt Nein sagen und bin ich dann trotzdem liebenswert so? Also das ist super spannend, wie viel Ängste da mitschwingen. Und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht.
Ja, voll, ne? Und zugleich ist es ja auch einfach total anstrengend, quasi die ganze Zeit für sich einzustehen und für sich zu sorgen und hey, ich kenne mein Bedürfnis schon so gut und möchte gerne auf eine bestimmte Art berührt werden und das muss ich nicht einfordern. Also das möchte ich dann, weil ich das gerne erleben möchte, auch in einem sexuellen Kontakt, das dann immer wieder zu sagen, immer wieder auch vielleicht darauf hinzuweisen und eben nicht für meine Bedürfnisse und Grenzen einzustehen. Das ist was, also es kann was einfach total anstrengend ist, wenn es da immer wieder Reibungspunkte gibt, einfach auch. Ja. Beim Zuhören gerade bei euch, ich habe auch gedacht an hier von Betty Martin, das Wheel of Consent, das Konsensrad, was ja gerade, wenn es um Berührung geht, das so deutlich macht, was quasi aus welcher Perspektive da gesprochen wird in der Berührung quasi. Also weil es ja auch sein kann quasi, ne, ich lasse zu, dass eine Person mich berührt, weil ich weiß, es macht meinem Gegenüber Spaß oder bereitet Freude oder so. Ne, alles aus einer Perspektive, dass meine Grenzen noch gewahrt werden, das setze ich voraus gerade. Aber ne, quasi, ich lasse zu, dass eine andere Person mich berührt, weil ich weiß, dass das Freude macht. Ne? Oder ich tue etwas für eine Person, ich berühre eine Person auf eine Art, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich würde da, also ne, die möchte vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ganz, ganz kräftig massiert werden gerade und ich habe da vielleicht selber gar nicht gerade so Bock drauf oder es wäre auch keine Berührung, die mir jetzt selber einfallen würde, dass ich das bei der Person machen würde. Aber quasi mein Gegenüber bittet mich darum und ich führe das dann durch bei der Person so ungefähr, ne? Ohne, ne, das ist auch alles noch, also ne, immer im Rahmen von Grenzen und so, dass das, also wie gesagt, setze ich voraus an der Stelle, aber ich mache etwas für die andere Person an der Stelle.
Aber da bietet ja deine Arbeit tatsächlich auch sehr, sehr viel Spielraum auch zu erleben, was sind meine eigenen Grenzen? Oder ich kann mir vorstellen, dass du auch vielleicht mit traumatisierten Personen arbeitest, zu erleben, wie finde ich wieder zurück zu mir oder so, ne? Also nach zum Beispiel sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen etc., wo auch wirklich so eine Demütigung stattgefunden hat, dass das super hilfreich sein kann, sich da auch einfach so Schritt für Schritt wirklich wieder anzunähern und zu gucken, was möchte ich, was kann ich noch oder was möchte ich noch und wo ist es mir dann aber zu viel? Also das muss ja vielleicht auch eventuell nochmal neu erlernt werden, so oder nochmal neu erlernt ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber nochmal neu besetzt einfach.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich in unterschiedlichen Kontexten auch mit Menschen arbeite, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und auch meine somatische körperliche Begleitungsarbeit beschreibe ich als traumainformiert, gerade weil einer der ganz zentralen Punkte ist, was braucht die Person, um sich sicher zu fühlen und dann eben ne, ganz stark darauf geachtet in dem Tempo in der passenden Nähe oder Distanz für die Person weiter zu gehen, weil ja auch quasi ne, das Konzept dieser somatisch-sexuellen Lernbegleitung ja einfach wenigen ein Begriff ist. Ne. Es ist eine relativ unbekannte Arbeit und hat das Potenzial dieser Arbeit, ich bin auch völlig begeistert davon. So, ne. Ich sehe das ganz, es hat ein ganz riesen Potenzial auf jeden Fall. Gerade in so einem wirklich eine sachlich nüchternen Raum, wo klar ist, es geht um das Tempo, die Bedürfnisse der KlientInnen-Person, die zu mir kommt. Und das ist quasi, ne, da ist wieder diese Beziehungsebene einfach so klar, dass genau nochmal probiert oder auch gelernt werden kann, probiert werden kann, eben ne, zu den eigenen sowohl Körpergrenzen als auch emotionalen Grenzen und dann auch daran anschließend oder vermengend quasi meine Bedürfnisse zu erforschen. Das ist auch, ich finde das ganz, ganz spannend. Ne? Also die körperlichen, emotionalen Grenzen sind extrem wichtig, dass Menschen, die auch wissen, bis wohin wollen sie gehen und bis wohin nicht und das für sich entscheiden können. Und Zugleich ist es ja so, dass es noch nicht heißt, dass sie dann, wenn sie ihre Grenze kennen, wissen, was sie sowas wie stattdessen erleben wollen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar.
Das ist super spannend. Ja.
Auch voll schön und voll das Kompliment, finde ich, für die Person, mit der ich das kommuniziere. Ne? Also wenn ich sage, du, für mich ist gerade meine Form von Sexualität oder körperlicher Berührung, dass du mein Knie kraulen darfst, streicheln darfst, und dann ist es voll das Kompliment eigentlich, ne? Also dann, dass in meinem Kopf direkt wieder ist, oh, reicht das? Nee, das ist voll das Kompliment, dass ich der anderen Person so sehr vertraue, dass sie mit mir das teilen darf. Und das finde ich voll wichtig, auch nochmal für so unsichere Personen irgendwie das so dazu zu sagen. Ich glaube, das ist ja voll schön eigentlich.
Voll, ja.
Zum Begriff Körper ist ja auch auf Instagram irgendwie so ein Riesending mit dieser Body Positivity. Ich will nicht sagen Challenge, aber es ist ja irgendwie so ein Ding gewesen, diesen, oder immer noch, diesen Hashtag zu nutzen. Es gibt diese Körpervergleichsbilder von tatsächlich hauptsächlich normschönen Personen, die auch, ne, die sehr schlank sind und irgendwie, würde ich sagen, von der Dominanzgesellschaft auch als schön und nicht auffallend betrachtet werden, die dann so Vergleichsbilder posten. Ich habe dazu auch mal einen Post gemacht, weil das Thin Privilege ist, also dass Personen, die sich vorher mit einer Rolle am Bauch und oder nachher mit einer Rolle am Bauch und vorher irgendwie den Bauch einziehen, zeigen, die werden trotzdem noch als schlank wahrgenommen. Also diese Body Positivity Bewegung ist ja durch People of Color entstanden und vor allem durch sehr, sehr viele mehrgewichtige People of Color, die diesen Begriff für sich nutzen wollten, um so Akzeptanz für mehrgewichtige Personen zu generieren. Und jetzt ist es aber so, dass auf Instagram halt viele Personen einfach diesen Begriff nutzen, um zu zeigen, jeder Körper ist schön, du sollst deinen Körper lieben, du sollst deinen Körper wertschätzen, was natürlich auch irgendwie wirklich a lot of pressure erzeugt einfach. Also welche Person liebt ihren Körper immer so? Das ist einfach, ja, krass hohe Erwartung.
Der eigene Körper als EndgegnerInnen so ungefähr, ne?
Ja, voll, genau, ja. Diese Kritik an diesem Begriff Body Positivity ist einfach, dass der dass diese Hashtag vor allem von schlanken Menschen genutzt werden, die zeigen wollen, hey, ihr seid gut so, wie ihr seid. Und das heißt ja nicht, dass nicht auch schlanke Personen strugglen können mit Körpern, überhaupt nicht. Aber es ist eben so, dass dicke Personen sich nicht einfach irgendwie den Bauch einziehen können, um auf einem Foto schlank auszusehen für Instagram. Die sind einfach nochmal ganz anders von Diskriminierung betroffen.
Ja, die können auch an der Sichtbarkeit von sich selber quasi, an dem auch Raum einnehmen und der Fremdzuschreibung an der Stelle ja auch, sind sie immer wieder mit konfrontiert auch. Quasi, ne, dass auch das Fremdbild eine sichtbare, ja, ich nenne es mal Abweichung von der Normgesellschaft, Lebo, wie du das gerade gesagt hattest, immer wieder aufzeigt. Und so, ne, auch wenn da die Selbstwahrnehmung die eines schönen Körpers ist, ist es quasi trotzdem, gibt es dann immer wieder die Resonanz mit, hey, du gehörst nicht zur Mehrheitsgesellschaft einfach.
Voll. Und dazu gab es ja dann als Gegen- oder gibt es ja dann aktuell auch als Gegenbewegung so ein bisschen dieses Thema Body Neutrality, irgendwie so im Kontext, dem Aussehen weniger Bedeutung beizumessen und das Selbstwertgefühl weniger über so ein äußeres Erscheinungsbild wahrzunehmen und zu spüren. Und auch da war es halt wirklich, also als ich mich so umgeguckt habe, was es da so für Texte dazu gibt und so weiter, welche Personen darüber sprechen, halt irgendwie Personen, die nicht von struktureller Diskriminierung betroffen sind. Und dann wird über Normschönheit gesprochen, und aber die Personengruppen vielleicht auch da total vergessen.
Ja, ich finde, also ich stolper gerade die ganze Zeit so über den Begriff so Körperneutralität oder Body Neutrality war das, glaube ich, auch, ne? Also weil ich mir auch denke, so, naja, also Körper sind doch eigentlich nie neutral. Ich bin ja, also ne, gerade alles so rund um Selbst- und Fremdwahrnehmung findet ja immer auch in Interaktion miteinander statt, in Resonanz, in Bezug nehmen, Name aufeinander. Wie kann denn da mein Körper neutral sein? Ne? Und ich bin gerade überlegen, weil so aus anderen Kontexten, in denen ich arbeite, so einfach, ne, dass sowas wie die Vielfalt von Verschiedenheit die neu gesetzte Norm sein soll, mal irgendwann sein könnte, so ungefähr.
Ich glaube auch, ich glaube, bei dem Neutralitätsbegriff geht es, glaube ich, gar nicht so darum, dass Körper neutral sind, sondern dass mein eigenes Gefühl zu meinem Körper ein bisschen neutraler wird. Also, dass ich wegkomme von, ich muss meinen Körper lieben, aber ich hasse den auch nicht. Also, dass mein eigenes Gefühl so ein bisschen, oder dass die Erwartungshaltung da einfach so ein bisschen rausgenommen wird. So, das, glaube ich, würde ich mit dem Begriff verbinden. Also, dass ich irgendwie...
Ja, ich nehme ihn wahr, unabhängig. Also, ich nehme ihn wahr, ich spüre ihn. Also, unabhängig seiner äußeren Erscheinung. So hätte ich das irgendwie für mich definiert. Aber da halt auch immer wieder die Frage, was ist dann mit Personen, die das gar nicht können, weil sie halt von außen permanent ja impliziert bekommen, dass es halt nicht okay ist, ne?
Und ich nehme ja doch aber auch meine Außen, also mein Körper von außen ein Stück weit auch wahr. Also ich kann ja, also ne, oder dann wäre so die Frage, was nehme ich denn wahr von meinem Körper? Ne, auf was beziehe ich mich da? Nehme ich wahr, wie mein Herzschlag ist, oder nehme ich auch wahr, wie meine Haut irgendwie außen an meine Kleidung reibt und an manchen Stellen mehr, an anderen Stellen weniger, und mit einem vielleicht Wissen, wie wirklich nach außen, und dann natürlich, ne, mit einer, in dem Fall auch, ich sag mal, bewertenden Fremdzuschreibung. Ne? Das ist ja der Punkt, so wie ich das verstehe, wo dann die Body Neutrality ein bisschen sich von entkoppeln möchte, dass eben, ne, von den sowas wie als Ziel löse dich von den bewertenden Fremdzuschreibungen.
Ja.
Finde ich auch, ist so eine schöne neoliberale Verwertungskiste, weil die Fremdzuschreibungen einfach total scheiße sind.
Voll. Ja, ich kam da auch immer wieder an den Punkt, dass es halt, glaube ich, auf der einen Seite wichtig ist, Sichtbarkeit zu schaffen, irgendwie generell Vorbilder, Role Models, die ganz verschiedene Menschen darstellen. Ich glaube, da kann zum Beispiel Social Media auch eine Ressource sein, bestimmte Sachen vielleicht auch. Und dann aber auch immer wieder zu gucken, wie kann ich teilen, wie können sich Leute verhalten gegenseitig im Miteinander, um halt so ein bisschen davon wegzukommen. Also was kann ich für Komplimente vielleicht auch machen? Wie kann ich da achtsam mit meinem Gegenüber umgehen, um so ein bisschen von diesem Aussehen-Faktor halt vielleicht auch wegzukommen? Oder
dass man sich eher wirklich auf die Person konzentriert und nicht darauf, wie sie aussieht, sondern ne, was sie zum Beispiel gut kann, anstatt zu sagen, Mensch, du hast aber abgenommen, und das als positiv zu werten, eher zu sagen so, ich find's schön, wie mutig du bist. Ne? Also ich glaube, sowas meinst du, oder?
Ja, genau. Also ist das okay, wenn ich eine Person mega schön finde und ihr das gerne sagen möchte, ist es denn cool, wenn ich das so auf so eine oberflächliche Art mache? Oder dann zum Beispiel auch, also ich habe zum Beispiel mal Unwohlsein damit, dass Leute mich als sehr, sehr präsent oder mutig oder laut lesen, weil ich halt zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin zwar klein, aber ja nicht zierlich. Und dann denke ich immer, dass ich zierlich sein müsste, damit Leute mich so lesen, wie ich mich fühle. Und vielleicht auch da so ein bisschen wegzukommen von, das finde ich halt unheimlich komplex. Also weil ich halt einfach auch, also weil wir alle sozialisiert sind, wie wir sozialisiert sind, ne? Ist ja auch irgendwie klar.
Gerade wenn ich auf Leute vielleicht auch neu treffe und ich dann meine ganzen vielen kleinen Schubladen, die ich zur Verfügung habe, dann erstmal auch irgendwie anwende, um so die vielen Informationen, wie eine Person auf mich wirkt und alles dann irgendwie zu sortieren und auch so eine Komplexitätsreduktion zu machen, weil es einfach, also ne, so viel einfach auch, und immer dann mit dem Wissen eben, ne, dass das auch alles ganz anders sein kann, weil es ist halt dann nur mein Eindruck von der Person. Und ich frage mich da manchmal auch, ja, gibt es eine Neutralität so ungefähr, wenn, wie ich reagieren kann, wie eine Person auf mich wirkt, so auch vom Verhalten und von dem Äußeren, weil im Sinne von, vielleicht ist es ja auch wichtig für die Person, gelesen zu werden als, weiß nicht, wenn ich an transnicht-binäre Menschen denke, die, für die das gerade ein Megathema ist, auf eine bestimmte Art sich auszuprobieren, dann möchten die von mir eine Resonanz bekommen. Das ist denen ganz, ganz wichtig, ne? Und wenn ich dann mit einer ignorierende Neutralität, so kann das dann auch wirken, da denen begegne, dann fühlen die sich auch nicht abgeholt. So
vielleicht ungefähr. Ist es ja auch eine Frage an Personen, die uns zuhören, ob ihr vielleicht irgendeine Idee habt, wie gut oder wie es für euch irgendwie auch wichtig ist, damit umzugehen. Also ich finde das mega spannend, weil ich glaube auch, da gibt es ganz viele Wahrheiten nebeneinander, ganz viele Bedürfnisse, Gedanken nebeneinander und ich fände das mega spannend, das zu hören. Mir fällt auf jeden Fall nochmal auf, auch nochmal mit Bezug auf die letzte Folge, dass es auch bei Körpern halt immer wieder darum geht, welche Körper werden gezeigt und mit was in Verbindung. Also in welchen Filmen sind mehrgewichtige Personen vertreten und mit welcher Rolle? Das ist ja auf so viele verschiedene Faktoren, ne? Also auch auf gewisse Rassismen oder generell Bezug zu Herkunft oder Hautfarbe oder Sexualität, Gender Identity, etc. Wie werden die Personen dargestellt? Wie wird damit umgegangen? Oder auch Menschen mit einer Behinderung, wie werden die dargestellt? Sind die sichtbar? Ja, kaum. Wenn sie sichtbar sind, in welcher Rolle sind sie sichtbar? Und da halt auch zum Beispiel mit zu arbeiten, ne? Also dass dann zum Beispiel eine mehrgewichtige Person nicht irgendwie die überforderte, chaotische, vielleicht sogar als ungepflegt dargestellte Person ist, sondern eine ruhige, keine Ahnung, ne? Also das, was ich jetzt auch persönlich bei mir immer so im Struggle erlebe, das ist voll wichtig. Und das war ja auch bei unserem letzten Thema, Debo, eine große Rolle, ne? Also wie werden ja LGBTQIA+ dargestellt in der Gesellschaft und mit welchen ja, Eigenschaften, welchem Aussehen und so weiter. Das ist auf jeden Fall was mir immer wieder kommt.
Ja, und ich frage mich da dann auch manchmal so, ne, was heißt das dann konkret für die Interaktion mit der Person, ne? Irgendwie gleichzeitig gibt es gesellschaftliche Normierungsprozesse, die gibt es. Viele davon sind sehr destruktiv, sehr allgemein, sehr gegen den, auch da, ich sage jetzt mal, konstruktiven Blick auf den eigenen Körper. Das wird da eben nicht drin unterstützt in der Regel. Aber zugleich bin ich ja in einer Interaktion, ne, mit einer einzelnen Person oder mit einer Personengruppe oder so. Und ja, ich stolper immer darüber, weil wie kann ich die nicht als vielfältig wahrnehmen, ne, und die so sein lassen, wie sie sind? Weil wieso soll ich die Integrität irgendwelcher Personen anfassen? Was für ein Bullshit.
Ja, voll. Voll. Das ist mir auch unerklärlich irgendwie, ne? Also es ist doch sichtbar, dass wir alle irgendwie eine vielfältige Gesellschaft sind und natürlich auch vielfältig aussehen und vielfältige Körper haben. Und wie kann das sein, dass es trotzdem so eine dominante Norm gibt? Also das ist völliger Bullshit.
Wir haben ja, also auf jeden Fall heute finde ich voll, also ich finde voll deep gewesen in diesem generell körperlichen Thema. Und das ist voll schön. Also ich finde, das total spannend. Ich habe mich richtig gefreut, ich war richtig aufgeregt und ich war mega gespannt. Mich würde abschließend noch interessieren, wenn jetzt hier eine Person zuhört, die mit ihrem Körper struggelt, aufgrund verschiedenster Dinge und sich vielleicht jetzt denkt, oh, das würde ich gern ausprobieren. Wie funktioniert das? Also mache ich da einfach einen Termin? Zahlt das die Krankenkasse? Gibt es da eine Möglichkeit, dass das die Krankenkasse zahlen kann? Wie ist das?
Ja, ganz konkret ist es tatsächlich so, dass die Krankenkasse da nichts zahlt und ich auch, das kann über meine Webseite, die Kontaktformulare und E-Mail und so gerne direkt Kontakt mit mir aufgenommen werden. Da bin ich unter Klarnamen googelbar und ich biete ein vor Ort live 1:1 Begleitung an, aber auch über E-Mail und Video, Telefonie etc. Und ich habe auch, also klar, ne, wer hat viel Bedarf und wer hat das Geld regulär für eine Session zu bezahlen, ist meistens auch geht auseinander so ungefähr. Und ich habe auch, dass ich quasi mit einer Sliding Scale arbeite, um eben auch nur zu gucken, eine gute Balance zu finden, was ist zugänglich für die Leute und im Sinne von, hey, ich lasse mich gerne sehr gut bezahlen, ne, das ist gar nicht mein Thema, aber wer kann sich für eine 2,5-stündige Session sagen, hey, da bezahle ich mal eben 300 € für, das sind einfach die wenigsten und ansonsten einfach auch, ne, macht es auch Sinn, das auf Spendenbasis anzubieten.
Ja, und hast du auch so Tipps, Literatur oder vielleicht sogar auch Online-Seiten, Instagram-Seiten, wo du sagst, die sind da für dich auch inspirierend?
Es sind so viele AktivistInnen, KollegInnen aus dem trans-nicht-binären Bereich, die mega coole Arbeit machen auf jeden Fall. Da kann ich auf jeden Fall Manuel Garcia aus München ganz warm empfehlen, Max Appenroth aus Berlin zum Beispiel. Das sind Leute, die, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, die einfach ganz großartige Arbeit machen auch.
Ja, da können wir ja auch nochmal so ein paar Seiten und so Sachen auflisten und die auch nochmal teilen mit allen. Und ich will mir die auch alle angucken. Voll schön.
Vielen, vielen Dank für diesen interessanten und vor allem empowernden Austausch mit euch. Ich fühle mich tatsächlich jetzt so voll empowered. Ich hoffe, ihr euch auch, voll. Auch ihr da draußen. Vielen Dank, dass du unser Gast warst, Alexander.
Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Alexander Hane, ihr findet ihn im Internet und auch auf Instagram, Sexualpädagoge, somatischer Begleiter und Sexological Bodyworker. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Mal wieder dabei seid und hoffen, ihr konntet heute ein bisschen was für euch mitnehmen.
Bis denn.
Tschüss.
Tschüss.